Hallo, hier ist Jan von Long Distance Calling. Ihr hört Pommes Gabel, der Podcast von PowerMetal.de.
Hallo zusammen. Wir sind bei einer neuen Folge von Pommes Gabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin hier heute gemeinsam mit Marcel. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi.
Und wie ihr schon in unserem Intro gehört habt, ist auch Jan von Long Distance Calling bei uns. Hallo Jan.
Hallo.
Wie geht es dir heute?
Gut, also generell gut, nur der Tag begann nicht so gut, weil mein Fahrrad gestohlen wurde.
Oh.
Bei uns im Haus wurde in alle Keller eingebrochen, das Fahrrad war weg, aber das lässt sich ersetzen und von daher war der Rest vom Tag gut.
Marcel, du wolltest noch etwas loswerden, bevor wir jetzt in die Folge starten und uns mit Long Distance Calling beschäftigen.
Ganz genau. Und zwar möchte ich an dieser Stelle eine spezielle Person grüßen, nämlich den Felix, als ganz treuen Hörer von Pommesgabel und natürlich auch alle anderen da draußen, die uns jetzt schon die letzten 5 Folgen treu die Stange gehalten haben und auch immer wieder nach neuen Folgen fragen. Ihr seid super.
Jan, ihr habt jüngst die Aufnahmen zu eurer EP Ghost abgeschlossen. Wann wird die denn erhältlich sein?
Genau, wir haben das letztes Wochenende gemacht. Also wir haben uns ein Haus gemietet und haben bei Regen und Nebel diese Jam-EP geschrieben und aufgenommen. Und die erscheint Ende Februar, ist der Plan.
Ah, super, okay. Ich habe auch schon gesehen, dass man sie vorbestellen kann. Ich glaube, ein paar Plattenversionen sind schon ausverkauft.
Genau, gibt's bei uns im Shop und ja, da kann man die bestellen.
Genau, und wer eine physische Edition haben möchte, sollte sich ein bisschen beeilen, denn sie ist, soweit ich weiß, limitiert, oder?
Die ist limitiert und wir machen das jetzt quasi mit unserem eigenen Label, diese EP. Wir haben das ja 2014, glaube ich, war das schon mal mit der Nighthawk gemacht, aber da halt über so ein Crowdfunding-Portal, das haben wir uns diesmal gespart. Ja, einfach so die Leute so ein bisschen mit einbeziehen in die ganze Aktion und im Moment kann man, finde ich, auch nichts Besseres machen, da Konzerte flachfallen und haben uns gedacht, warum rumsitzen, warum machen wir nicht Musik, das machen wir am liebsten und ja, und dann haben wir diese Idee darum entwickelt.
Das wäre jetzt auch noch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Hättet ihr die EP auch ohne die Corona-Krise aufgenommen?
Kann gut sein, weil wie gesagt, wir haben ja 2014 das schon mal gemacht. Also wir hatten das sowieso mal wieder vor irgendwann. Ja, jetzt hat sie es einfach angeboten und dann haben wir kurz einen Prozess gemacht sozusagen.
Was unterscheidet denn eine Jam-EP bzw. einen Song auf dieser EP von euren sonstigen Veröffentlichungen?
Das ist in unserem Falle eine wirklich gute Frage, weil wir ja schon generell, auch wenn wir normale Studioalben machen, bei uns fängt ja fast alles mit einem Jam sowieso an. So haben wir auch angefangen als Band. Also das ist schon so die Grundlage in der Regel, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dann kristallisiert sich was raus. Das wird dann arrangiert und bearbeitet und Sachen ausprobiert. Das ist dann halt meistens über mehrere Wochen oder Monate bei so einem Albumprozess, was so den Feinschliff angeht. Das ist auf jeden Fall der Unterschied. Das geht natürlich in 3 Tagen nicht so. Das ist halt alles ein bisschen mehr aus dem Bauch raus, ein bisschen direkter, etwas roher, aber dadurch auch ein bisschen spontaner und nicht so um die Ecke gedacht. Oder es gibt ja auch Fälle, wo man dann zu viel drüber nachdenkt und das nochmal ausprobiert und dann verschlimmbessert man auch mal irgendwas. Und diese Möglichkeit hat man bei so einer Aktion überhaupt nicht. Und das ist das, was so reizvoll daran ist. Also man muss auf Knopfdruck kreativ sein. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass das bei uns am besten funktioniert. Immer auch nach hinten raus bei einer Albumproduktion entstehen eigentlich fast immer die besten Sachen, wenn es pressiert sozusagen.
Das heißt, ihr habt tatsächlich in diesen 3 Tagen, ihr seid da mit 0 reingegangen und seid mit 100 rausgegangen.
Wir sind wirklich mit nichts. Das ist auch so ein bisschen wahnsinnig. Aber wie gesagt, wir mögen das. Und wir haben das ja auch schon mal gemacht. Und wir haben schon 7 Platten gemacht. Wir wissen, dass uns tendenziell eigentlich nie gar nichts einfällt. Und sind da relativ optimistisch rangegangen und das hat auch echt gut funktioniert. Also es wird auf jeden Fall so ein paar Überraschungen. Es ist sehr abwechslungsreich, was die Stilistiken angeht und haben auf jeden Fall nochmal ein paar neue Sachen ausprobiert, die wir bisher noch nicht so gemacht haben.
Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Noch eine kurze Frage zum Cover, bevor ich an Marcel übergebe. Da drauf ist ein Hund zu sehen und die EP heißt Ghost. Zu beidem die Frage, hat das eine tiefere Bedeutung?
Also zunächst, das Foto ist ein Schnappschuss. Das hat unser Schlagzeuger morgens beim Spaziergang mit dem Hund, hat er dieses Motiv vorgefunden, dieses abstrakte Bild mit so einem Hund auf einem Dach von einem Haus. Und in Schwarz-Weiß habe ich halt sofort gesagt, das ist das halt Cover. Das war schon davor. Das war dann irgendwie schon klar, dass das sein sollte. Ghost im Sinne von, also es hat jetzt nichts wirklich mit dem Hund im Prinzip zu tun, aber Ghost, erstens ist es ein schöner Titel, der gut klingt und zweitens passt es zu derzeitigen Situation auch ganz gut, weil diese ganze Geschichte ja auch wie so ein Geist unsichtbar umherschweift. Von daher hat sich das so ein bisschen angeboten.
Gut, dann übergebe ich jetzt an Marcel.
Ja, sehr, sehr gerne. Mein lieber Jan, ich habe gesehen, ihr macht jetzt auch seit 2006 schon gemeinsam sehr erfolgreich Musik und entwickelt euch nicht nur stets weiter, sondern erfindet euch und euren Sound auch immer wieder neu. Ich habe euch beispielsweise im vergangenen Jahr auf dem Rockhard Festival gesehen. Da habt ihr nachmittags gespielt und das war genau die richtige Show zum richtigen Zeitpunkt. Aber generell zu diesem Neuerfinden. Glaubt ihr oder glaubst du, dass der Grund hierfür in der jahrelangen Verbundenheit liegt, dass ihr die drei anderen Bandmitglieder besser kennt als eure Westentasche?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Wir kennen uns sehr, 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 sehr gut. Wir haben halt auch einen total verschiedenen Musikgeschmack, der sich aber dann auch nochmal intern ständig ändert. Also man selber ändert ja seinen Geschmack über die Jahre so ein bisschen oder erweitert den oder schränkt ihn wieder ein. Und natürlich sind wir vier aber auch sehr unterschiedlich, sowohl vom Charakter als auch musikalisch. Das macht natürlich viel aus und wir brauchen das halt. Also wir langweilen uns sehr schnell und wir brauchen immer so eine ständige, ja, so eine Challenge, dass wir uns neu erfinden. Klingt immer so groß, aber ich weiß, was du meinst und sehe das auch als Kompliment. So, wir zumindest versuchen nie, das Gleiche zweimal zu machen. So, das ist für uns absolut unsinnig.
Worin liegen und lagen denn dann die Gründe, dass ihr mit Boundless wieder zurück zu reiner Instrumentalmusik zurückgekehrt seid?
Das hat mit den Erfahrungen der beiden Platten mit Gesang zu tun, mit der Flat Inside und der Trips. Wobei ich da auch nochmal unterscheiden muss, ich finde die Trips immer noch wirklich gut. Aber wir haben uns da, glaube ich, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Und das haben wir auch gemerkt an den Leuten, also auf der Tour auch. Und generell, was das Feedback angeht. Und natürlich ist einem das auch nicht völlig egal. Bei der Flat Inside ist man einfach musikalisch im Nachhinein auch nicht mehr so wirklich zufrieden. Das war einfach zu schnell. Das war so ein bisschen so ein Schnellschuss. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Die haben wir uns für die Trips genommen, aber die war dann, glaube ich, für uns das, was wir machen, vielleicht ein bisschen weit raus. Und das haben wir halt auf der Tour gemerkt und wir haben uns einfach auch zu fünf mit einem Sänger auf der Bühne auch nicht wirklich wohlgefühlt, muss man ehrlich sagen. Was nichts mit dem Petter zu tun hat. Das ist ein super, super netter Typ. Aber das ist so ungewohnt und diese Band sind einfach wir vier. Ja, das macht es aus. Und dann haben wir einfach danach uns so ein bisschen Schuster bleib bei deinen Leisten mäßig wieder auf unsere Wurzeln besonnen. Und das Lustige ist ja, dass die Boundless, es gibt, glaube ich, keine Platte, die wir so schnell und easy geschrieben haben wie die. Also das war total krass, weil so ein Ballast weg war. Und dann sage ich immer, das ist unsere, in Anführungsstrichen, unsere Metal-Platte. Das war überhaupt nicht geplant. Also wir planen das nie vorher, wir machen einfach und dann entwickelt sich das in so eine bestimmte Richtung. Und da war das ganz schnell absehbar, dass das so klingen wird. Aber das war dann auch egal. Also warum soll man das dann ändern? Und wir haben uns in dem Moment halt damit wohlgefühlt und das hat ja auch gut funktioniert dann am Ende.
Auf jeden Fall. Und euer aktuelles Album How Do We Want to Live hat jetzt auch ein halbes Jahr auf dem Buckel. Wie empfandest du denn die Reaktionen seitens der Fans und seitens der Presse?
Ja, also es war teilweise schon so ein bisschen bizarr. Also es war so positiv, dass wir damit auch wirklich nicht gerechnet haben. Also du hast natürlich als Band immer so ein Bauchgefühl und weißt selber, wenn du ehrlich zu dir bist, wie du die Platte selber findest. Und das war von Anfang an wirklich, wirklich gut so. Aber man weiß es dann letztendlich nie, wie es dann ankommt. Dann ist man immer wieder trotz 14 Jahre aufgeregt, wenn man dann den ersten Song postet und so. Und mit der Platte haben wir uns ja auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber halt anders. So, das ist halt trotzdem großteilig instrumental und da hat man einfach mehr Sicherheit. Aber auf dieser Platte hatten wir halt einfach total Bock zu experimentieren. Und das hat jetzt so ein kleines Fass angestochen, glaube ich, bei uns, dass wir generell jetzt nochmal nach diesen vielen Jahren nochmal sehr viel Spaß an Experimenten gefunden haben.
Ihr wart jetzt mit dem aktuellen Album auf Platz 7 der deutschen Charts. Mal ganz davon ab, habt ihr damit gerechnet, mit so einem Erfolg?
Nee, also man nimmt sich natürlich immer vor, dass man ein bisschen das Ergebnis von der letzten Platte irgendwie halt am Top so. Das ist einfach so eine Motivationssache. Aber dass es dann letztendlich mit Top 10 klappt, mit einer Instrumentalplatte, das, nee. Also wir haben es insgeheim natürlich gehofft, als sich das dann so ein bisschen abgezeichnet hat, im Vorverkauf auch, aber dass das dann wirklich klappt, hätten wir auf jeden Fall nicht gedacht und haben uns natürlich wahnsinnig gefreut.
Worin glaubst denn du als Künstler, liegt der Reiz an instrumentalem Rock?
Ich würde das jetzt gar nicht auf, also das Wort Rock einfach fast komplett ausblenden. Ich glaube, es geht eher um Instrumentalmusik. Also ich habe mich eine Zeit lang auch relativ viel mit Spotify beschäftigt, auch was so dahinter steckt und habe ein Buch darüber gelesen. Und diese ganzen Genres, das wird ja durch Spotify immer, immer tiefer, immer krasser. Ich habe gestern diese Benachrichtigung bekommen von Spotify, wo ich irgendwie 380 Genres irgendwann gehört habe. Und wie sinnvoll das jetzt ist, darüber lässt sich sicher streiten, das so aufzusplitten. Aber bei mir ist es halt auch so. Ich höre Klaviermusik, ich höre normale Instrumentalmusik, ich höre elektronische Musik. Also ich würde sagen, generell, auch wenn ich gar nicht drüber nachdenken würde, ist locker die Hälfte von dem, was ich höre, instrumental. Einfach automatisch, weil ich für mich selber da viel mehr Raum habe im Kopf und mich da nicht irgendwie leiten lasse und mir meine eigenen Melodien noch dazu denken kann. Das ist vielleicht auch so eine Musikerkrankheit dann, aber das macht für mich auf jeden Fall viel aus. Und ich glaube, dass das für viele Leute aber auch so ist, dass man das manchmal haben möchte, klar, dass man halt einen Text braucht und eine Stimme, die einen führt. Aber manchmal ist es halt vielleicht auch gerade cool, wenn das eben nicht so ist und es einfach nur so einen Rahmen gibt, den man selber so ein bisschen füllt. Und das ist das, was zumindest für mich Instrumentalmusik spannend macht. Und die Tatsache, dass wir diese EP niemals an einem Wochenende hätten machen können mit einem Sänger, weil du musst Melodiebögen ausarbeiten, du musst den Text schreiben. Das geht halt einfach nicht so. Und diese Freiheit, die man hat, dass man einfach anfangen kann und im besten Falle ein paar Stunden später was Fertiges hat, das ist sehr, sehr reizvoll.
Ja, und trotzdem berührt es ja, also viele Lieder berühren natürlich durch den Text und durch die Thematik, die damit vermittelt wird. Aber mir geht es zum Beispiel so, ich höre Long Distance Calling sehr gerne, wenn ich mich stark auf etwas konzentrieren muss. Also die Musik fokussiert mich total auf die Sache, die ich gerade tue.
Das freut mich.
Das heißt, bei der Arbeit, wenn viel um mich rum los ist und ich dann sage, oh, jetzt Kopfhörer auf und jetzt hier Tunnelblick. Und eine sehr gute Freundin von mir, Steffi, die hat mir erzählt, nachdem sie eure aktuelle Platte How Do We Want to Live gehört hat, dass es sie sehr nachdenklich bis hin auch zu, ich will nicht sagen depressiv, aber mit ihr hat das irgendwas gemacht. Also diese Thematik, die ihr auch behandelt habt mit künstlicher Intelligenz, hat sie in so ein sehr kritisches und ein bisschen melancholisches Nachdenken gebracht. Und das, obwohl so wenig Text drauf ist. Also ich würde jetzt die Sample-Einspieler mal als ein bisschen Text wenigstens bezeichnen.
Das ist das schönste Kompliment, was man einem machen kann, weil genau das war der Plan hinter dem Konzept, dass es halt wirklich zum Nachdenken anregt und dass man aber halt auch beide Seiten beleuchtet. Aber natürlich hat es auch diesen dystopischen Aspekt, der halt mitschwingt und gerade in diesem Jahr und diese ganze Atmosphäre. Deshalb haben wir uns ja auch entschieden, die Platte nicht zu schieben, was natürlich auch im Gespräch war. Aber die war fertig und hat perfekt gepasst in die Zeit. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Platte nicht zu schieben, weil es einfach gerade sehr gut in dieses Jahr und in diese Zeit gepasst hat.
Künstliche Intelligenz kann man ja von verschiedenen Seiten auch sehen und in verschiedenen Teilen der Welt gibt es da unterschiedliche Ansichten. Also ich empfinde Europa und Nordamerika eher als ängstlich davor. Also da sind eher, auch was man in Filmen sieht, eines Tages kommen die Maschinen und rotten den Menschen aus oder sowas in der Art und werden die neue Lebensform. Aber wenn man sich den ostasiatischen Raum anguckt, speziell Japan, da werden Roboter auch im Fernsehen, auch in Kindersendungen eher als Freunde und Helfer dargestellt, als Unterstützer und eher selten als das Böse. Wie ist denn dein Blick auf diese Thematik?
Sehe ich genauso. Also ob man jetzt 50-50 sagen kann, weiß ich nicht. Dafür bin ich kein Fachmann, aber es hat genauso gute Aspekte, wie es schlechte Aspekte hat. Und natürlich ist das so, dass zum Beispiel diese Angst vor Jobs, das war damals bei der industriellen Revolution auch so, dann ist der Aufschrei groß und es wird Jobs geben, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Das wird sich alles verschieben und ich finde es halt wahnsinnig spannend so. Es wird irgendwann, irgendwelche Taschentücher geben, die in der Lage sind, wenn man sich damit die Nase putzt, zu erkennen, ob man Krebs hat im Frühstadium und solche Geschichten. Oder Tapeten, die merken, wer im Raum ist und die Lieblingstemperatur schon mal einstellen an der Heizung und solche Sachen. Ob man das braucht, ist die Frage, aber ich finde das super, super faszinierend so. Und ich habe auch einen 12-jährigen Sohn und wenn ich sehe, wie der damit aufwächst, wie normal das alles für den ist, ich finde das einfach spannend und versuche da so lange wie möglich den Anschluss nicht zu verlieren. Es wird Sachen geben, die sind noch so weit weg für uns im Kopf, die vielleicht aber in 5 Jahren schon normal sind, die man sich nicht ansatzweise vorstellen kann. Und natürlich werden dann auch Sachen missbraucht oder für die falschen Zwecke benutzt, aber genauso gut halt auch die guten Sachen. Also ich wehre mich immer vehement gegen dieses Früher war alles besser. Natürlich sollte man auch respektvoll auf die Zukunft schauen und ein bisschen vorsichtig sein, auch gerade was so ethische Geschichten angeht. Aber es ist so ein Mittelding, glaube ich, einfach. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und auch vor allen Dingen die Vorzüge sieht, muss man eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Angst davor haben, glaube ich.
Genau. Ja, es hat alles was Positives, was Negatives, Chancen und Risiken. Und es sind definitiv spannende Zeiten, in denen wir ja jetzt auch schon leben.
Das sowieso.
Richtig, vielleicht ist dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach fehl am Platz und man sollte vielleicht auch in Grautönen denken.
Absolut.
Jan, am Ende von Ashes sieht es so aus, als würde die Maschine bzw. die künstliche Intelligenz über den Menschen siegen. Tendiert denn die Menschheit deiner Meinung nach dahin?
Das liegt an uns, würde ich sagen. Das liegt allein an uns. Von daher kann ich da keine rechtsgültige Aussage treffen. Aber wir dürfen das einfach nicht passieren lassen. Also diesen Punkt, wo die Maschinen übernehmen. Ne? Aber da sind wir halt auch noch lange nicht. Also ich habe in der Vorbereitung zu der Platte als Recherche, haben wir uns halt viel angeguckt und da war so ein Interview mit Ranga Yogeshwar und der hat auch gesagt, also ernsthaft, wir müssen uns da jetzt noch nicht so wahnsinnig große Sorgen machen. Es gibt Maschinen, ja, die dem Menschen meilenweit überlegen sind, aber nicht in der Zusammenstellung, in der Kombination. In dem, was wir alles können, sind wir sowas von überlegen noch. Also die anderen, das sind halt alles so programmierte Fachidioten sozusagen. Und wir können halt sehr, sehr viel mehr als Mensch. Das ist wesentlich komplexer. Und solange man das irgendwie auf dem Schirm hat, ist das, glaube ich, noch okay.
Die Maschine kann ja nur das, was ich ihr beibringe in erster Linie. Und auch wenn ich sie darauf pole, sich selbst weiterzubilden, also ich kenne das aus dem Bereich Insektenerkennung zum Beispiel, dass ich ihr dann beibringe, Insekten zu zählen und Insekten zu erkennen und sich da selber beizubringen, was ist welches Insekt und sowas, ne? Dann ist sie aber trotzdem darauf limitiert. Und kann nicht selbstständig denken, sondern nur in dem Rahmen, den ich ermögliche.
Ja, also es gibt ja diese neuronalen Netzwerke so. Und da ist ja die Frage, wie entwickeln die sich? Ab wann können die wirklich Sachen auch selbst dann entscheiden oder neu hinzufügen oder so? Im Moment ist das ja nur so eine Blackbox, wo man Informationen reingibt. Und natürlich ist das halt dann so der Startschuss. Und dann fängt dieser Algorithmus an zu lernen und Sachen zu unterscheiden. Ist das eine Katze? Ist das ein Hund? Und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist dieser Algorithmus irgendwann einfach so schlau, dass er dann auch auf andere Sachen schließen kann und so weiter. Aber das liegt ja in unserer Hand, das zu beobachten. Aber das ist halt super, super spannend.
Seid ihr denn an die Arbeiten irgendwie anders herangetreten, aufgrund des etwas doch anders konzeptionellen Hintergrunds des neuen Albums?
Nee, eigentlich nicht. Also so vom Songwriting meinst du?
Ganz genau. Also ob ihr euch jetzt irgendwie speziell um dieses Thema Mensch versus Maschine oder das Zusammenleben zwischen Mensch und Maschine und künstlicher Intelligenz generell dann irgendwie mal thematisch gedreht habt im Vorfeld.
Ach so, ja gut, so gesehen, jein. Wir hatten das Thema schon mal vor einer Weile irgendwann mal, keine Ahnung, auf Tour, haben wir mal darüber gesprochen. Aber einfach so, weil das in einem Gespräch so aufkam, dieses Thema, haben wir mal drüber gesprochen und fand das auch ganz spannend. Und dann haben wir aber letztes Jahr im September so eine Keynote-Veranstaltung in Köln musikalisch begleitet. Und da ging es halt um künstliche Intelligenz. Und da sollten wir halt auch extra nochmal einen Song für schreiben. Das ist dann später am Curiosity geworden, der Opener. Und da haben wir uns dann das erste Mal so richtig mit beschäftigt, auch mit der Thematik und richtige Samples gesucht und solche Geschichten. Und dann haben wir halt richtig schnell Feuer gefangen und hatten dann, also dann war das eigentlich klar, was wir machen. Und da in diesbezüglich hat sich dann natürlich auch der vermehrte Einsatz von Elektronik angeboten bei dem Thema. Beziehungsweise dieser Spagat aus beidem. Also dieses organische Band-Ding und der elektronischen Welt. Und das zu verbinden war dann halt so die Herausforderung.
Ich muss dazu sagen, ich bin mit sehr hohen Erwartungen an das Album herangetreten, genau aufgrund dieses Konzepts. Mensch, Maschine, dieses Zusammenleben, weil das ja auch bei einer meiner Lieblingsbands namens Fear Factory ja auch oft thematisiert wird, ist jetzt natürlich nicht mit Long Distance Calling zu vergleichen, aber generell sehe ich eure Musik, wenn ich das irgendwie in eine nicht so ganz geliebte Schublade stecken soll, eher als Soundtrack-Musik.
Das ist eigentlich fast die beste Schublade, finde ich. Das ist auch noch was wir auf jeden Fall für die Zukunft mal gerne machen würden. Um das hier mal durch die Blume zu sagen. Also wenn das irgendjemand hört. Nee, also für mich ist das ein Kompliment. Also soundtrackig, das ist ja einfach so dieses Emotionen hervorrufen, Bilder im Kopf und so. Das ist ja schon Ziel der Musik auch so ein bisschen.
Und generell hat man ja verschiedene Geschmäcker, aber meiner Ansicht nach beinhaltet gute Musik einfach diesen Auslöser von Effekten, von Emotionen. Und das macht halt Long Distance Calling auch schon seit 2006, wo wir jetzt auch gerade schon mal über das Thema Soundtracks kurz gesprochen haben. Was macht in deiner Meinung nach einen guten Soundtrack aus? Beziehungsweise ein bisschen weitläufiger gesprochen, was die Soundtracks welcher Filme oder Serien sind denn deine Liebsten?
Zur ersten Frage zu kommen, für mich persönlich, ich will, dass die Knöpfe gedrückt werden, aber so ein bisschen versteckt, also nicht zu offensichtlich, nicht zu cheesy, dann ist das irgendwie zu einfach, aber letztendlich will ich das auch trotzdem. Also es muss auf jeden Fall diese Emotionen auslösen und verstärken. Und das ist ja das, was Musik wahnsinnig gut kann, einfach. Und wenn es einfach nur ein Sound ist oder ein Geräusch oder so, das ist, spielt dann in dem Moment eigentlich fast gar keine Rolle. Das macht es für mich auf jeden Fall total aus. Und zur zweiten Frage, ganz unterschiedliche Sachen. Also ich fand zum Beispiel den Soundtrack von Unbreakable fand ich sehr gut. Dann der Tron Legacy Soundtrack natürlich von Daft Punk. Also die Produktion, der Sound ist der absolute Wahnsinn. Und der Soundtrack von Dark zum Beispiel, den fand ich auch sehr, sehr gut. Aber weil das sowieso aus Sachen besteht, die ich auch privat gerne höre. Also sowas wie Apparat und Soap and Skin und solche Geschichten. Also alles, was so ein bisschen düster ist. Also das könnte ich zumindest für mich sagen, wenn das so fröhlich tirilliert ist, das eher nicht so mein Ding. Also ich mach's schon gerne so ein bisschen düsterer.
Und ein bisschen hintergründiger. Dass man einfach auch mal so ein bisschen hinter die Fassade schaut und die Effekte dann einfach noch mehr emotionalisiert werden.
Ja, genau. Also das muss jetzt nicht intellektuell sein, aber dass man merkt, die haben sich wirklich ein bisschen Mühe gegeben und das nicht einfach nicht zu platt ist. So.
Das merkt man ja bei Dark ganz stark, wo die Musik auch während der Serie immer sehr präsent ist und eine sehr spezielle Stimmung erschafft.
Super gut, ja.
Die Töne generell so.
Ja, ne, das ist einfach manchmal nur so ein Zweisekündiger am Sound und das ist echt, das ist richtig, richtig gut.
Ich habe beispielsweise gestern mit der 9. Staffel von American Horror Story angefangen, weil sie mit dem 1984er Thema ein sehr, sehr cooles Konzept hatte und speziell dort wird generell 80er Jahre Musik und die ganzen Synthesizer oder so nochmal hervorgehoben und die geben dem Ganzen ein unfassbar geiles, nostalgisches Feeling. Also sehr, sehr glaubwürdig und kann ich wärmstens empfehlen.
Okay, dann werde ich mir das mal angucken. Ja, also halt so Musik ist einfach, ja, das ist ja also so eine Art Zeitreise mit so bestimmten Sounds halt, speziell diese 80er-Sounds, die sind so, also die haben so einen Wiedererkennungswert. Und natürlich sind die auch immer ähnlich so, aber man erkennt es sofort. Stranger Things natürlich, das habe ich eben noch.
Genau, das hatte ich gerade auch im Kopf.
Also das ist auch super gut.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf How Do We Want to Live zurückkommen. Ihr habt bei dem Song Beyond Your Limits einen Sänger dabei namens Erik. Wer ist das und wie kam denn der Kontakt zustande?
Der Kontakt kam zustande über unseren Produzenten. Wir hatten halt diesen einen Song und der schrie so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes nach Gesang. Und dann hat er den vorgeschlagen, weil wir auch gesagt haben, wir brauchen nicht irgendeinen Namen. Wir haben das auf den alten Platten auch schon gemacht und natürlich wäre das jetzt auch nicht schlimm gewesen so, aber es war uns einfach auf der Platte einfach egal, weil wir eh so viele Sprachsamples hatten und es ging einfach nur nochmal um eine weitere Ebene sozusagen und der Text ist aus der Sicht von einem Roboter, von der Maschine geschrieben und da wollten wir aber diese menschliche Note und halt auch einen wirklichen Text. Genau, der Erik ist aus Göttingen und singt normal bei Kyle's Toulon. Das ist eine Alternative Rock Band. Und ja, unser Produzent hat uns dann mal eine Soundprobe geschickt von ihm. Und ja, da haben wir gleich gesagt, jo, alles klar, das passt.
Ich finde es auch wirklich gut, dass er bei einem Song dabei ist. Ich denke mal, wenn er bei allen Songs dabei gewesen wäre, dann wäre das ja entgegen eurer Tendenz, die du uns am Anfang gesagt hast, nicht so ganz gut gewesen. Allerdings bringt er halt dieses Emotionale noch sehr, sehr gut rüber. Also wie gesagt, ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs, genauso wie der Zweiteiler Curiosity. Jan, was empfindest du denn als kurios in der heutigen Zeit?
Irgendwie alles gerade. Das ist wirklich, durch dieses Jahr ist das alles so verstärkt und dann die US-Wahl und diese ganzen News und ständig ändern sich Sachen. Und wenn man jemand ist, der neugierig ist und ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt läuft und diese Sachen bemerkt, dann schürt das natürlich auch Neugier. Und ich finde Neugier ist was sehr, sehr, nicht vielleicht nur Menschliches, aber das auf jeden Fall, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, auch wertfrei. Ne? Das hat ja auch durchaus viele negative Aspekte. Aber das ist die absolute Triebfeder. Das war auch mal kurz im Gespräch als Albumtitel. Aber dann haben wir uns nichtsdestotrotz für den langen Titel, was man ja eigentlich nicht macht, aber es hat sehr gut funktioniert, weil ich glaube, wir wollten gerade die Leute zwingen, nachzudenken. Und das machst du mit einer Frage, ob sie wollen oder nicht.
Definitiv. Und passt natürlich auch wunderbar zum Inhalt.
Ja.
Worin unterscheiden sich denn die beiden Teile?
Ganz stumpf gesagt, musikalisch, der Opener, also der erste Teil ist quasi das gleichzeitig das Intro des Albums. Das sind halt hauptsächlich Beats und Synthesizer, bis kurz gegen Ende das Schlagzeug einsetzt. Und sobald der Rest von der Band einsetzt, fängt der Part 2 an. Und wir wollten ihn einfach trennen, weil das Intro auch als Intro stehen sollte. Aber nichtsdestotrotz ist es ja die gleiche Melodie und im Prinzip ein Song. Und live ist das auch ein Song.
So wie ich das auch mal gelesen habe, habt ihr das Album komplett analog gemischt.
Ja.
Worin siehst du denn da die Vorteile für den Sound?
Es klingt einfach immer ein bisschen echter. Und natürlich ist es Geschmackssache, aber wir finden auch ein bisschen besser. Das heißt aber natürlich auch, dass man viel weniger tricksen kann. Und wenn das einmal runter ist vom Mischpult, dann ist es halt runter. Also man muss sich dann auch wirklich festlegen, jetzt ist es fertig, jetzt ist es gut. Und unser Produzent war im positiven Sinne völlig wahnsinnig. Also wir hatten die Platte eigentlich schon fast abgesegnet. Und da hat er nochmal fast von vorne angefangen mit Mischen, weil er noch nicht 100% zufrieden war. Ist halt ein totaler Nerd und das kommt uns natürlich auch entgegen. Es ist die erste Platte, die wir aufgenommen haben, wo ich nichts ändern würde. Also wo auch der Sound ist perfekt. Es ist trotzdem, finde ich, der Band-Sound ist sehr organisch, am nichtsdestotrotz, obwohl es gut produziert ist. Die Elektrosachen sind auf dem Punkt. Aber es ist nicht überproduziert. Also es ist jetzt nicht so, es gibt kein einziges Schlagzeug-Sample. Die meisten Rockproduktionen heutzutage, da spielt der Drummer halt sein Kram. Aber über die Original-Sounds werden dann nochmal halt Drum-Samples drüber gelegt. Deswegen klingen alle Platten auch sehr ähnlich vom Schlagzeug-Sound. Diese Platte hat kein einziges Drum-Sample. Ja, da haben wir einfach total Wert drauf gelegt, dass das, was wir aufnehmen, so echt ist wie möglich und die Signale dann aber auch einfach so gut sind wie möglich. Das heißt natürlich die Mikros, die benutzt wurden und so, das ist dann schon alles von guter Qualität und da achten wir halt extremst drauf. Also es ist alles eine sehr, sehr nerdige Angelegenheit, aber wenn man das schon mal macht, dann auch richtig, denke ich. Das ist wichtig.
Richtig, in dem Zusammenhang muss ich gerade an ein Interview mit dem Blind Guardian-Sänger Hansi Kirsch denken. Die hatten jetzt vor kurzem das 25-jährige Jubiläum von Imaginations from the Other Side feiern. Und das war das Album, was mit Flemming Rasmussen produziert wurde, der ja auch für Metallica unter anderem zuständig war, der auch wirklich die Band getriezt hat und der auch wirklich hinterher war, dass die das Bestmöglichste wirklich da rausholen, damit das Album auch wirklich einen Sound hat, mit dem die Band dann auch 20, 25 Jahre später dann immer noch so zufrieden ist. Und ähnlich kann ich mir das auch bei euch vorstellen. Natürlich ist das jetzt so ein Blick in die Glaskugel, wie der Sound generell von Alben oder von Musik dann in 20, 25 Jahren aussieht. Aber so im Vergleich, ich halte die Platte vom Sound her für sehr zeitlos.
Ja, das denke ich auch. Das ist das Beste, was man sagen kann. Es gibt so Platten, also jetzt natürlich ohne jeglichen Vergleich, aber wo ich natürlich sofort dran denken muss, ist das schwarze Album von Metallica. Also ich bin riesen Metallica-Fan aus der mittleren Frühphase. Also bis einschließlich der Schwarzen, danach war es mir eigentlich wurscht. Die sind halt grandios und diese Platte klingt nach 30 Jahren immer noch unfassbar fett. Oder die erste Machine zum Beispiel. Das sind Platten, das ist einfach egal. Und dann gibt's Platten, da hörst du sofort, das ist ganz, ganz schlimm bei New-Metal-Platten zum Beispiel. Das ist so dated und du hörst sofort und das klingt auch einfach irgendwie nicht mehr geil. Das ist so, das war damals mal ganz cool, weil es anders war, aber das ist halt nicht zeitlos.
Also wenn ich jetzt gerade mal die erste Machine Head nochmal Revue passieren lasse, muss ich dir auf jeden Fall beipflichten, ja, klar. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die aktuelle Situation zurückkommen, über die ihr vorhin nochmal kurz gesprochen habt. Ihr hättet Anfang Juni beinahe ein Konzert vor Zuschauern in ihren Autos gegeben. Warum kam das nicht zustande?
Weil es da intern private gesundheitliche Dinge gab, weshalb wir das absagen mussten leider.
Verstehe. Wie denkst du denn generell persönlich über diese Art von Ersatzkonzerten in Anführungszeichen gesetzt?
Das ist das Beste, was man im Moment machen kann. Es ist einfach nicht das Gleiche. Also wir haben jetzt auch so ein paar Corona-Shows gespielt. Aber natürlich ist es viel, viel besser, als nichts zu machen. Und es hat auch total Spaß gemacht. Aber es ist natürlich was anderes. Aber es war auch trotzdem noch besonderer wiederum, weil wir und die Leute das dann viel mehr zu schätzen wussten, als normal, sag ich mal, ne? Also die Umstände sind dann halt fast so ein bisschen egal, ob man jetzt in München bei 6 Grad draußen sitzt oder bei gefühlt 45 Grad im Sommer in Neukirchen-Flüen auf einem Berg spielt. Aber das war halt trotzdem beides halt echt cool. Also es hat halt Spaß gemacht. Klar, es sind halt weniger Leute und die Umstände sind irgendwie weird und die sitzen an Biertischen alle und so. Nichtsdestotrotz ist es viel, viel besser, als nichts zu machen. Und den Leuten ist das ja auch klar, dass das nicht der Status quo eigentlich ist, sondern dass man dann natürlich, alle müssen dann halt ein bisschen Abstriche machen. Dann ist das zum Beispiel mit weniger Tickets auch einfach gar nicht möglich, die komplette Videoshow zu machen, weil das Budget einfach nicht hergibt. Aber ich glaube, das ist den Leuten und uns in dem Moment dann auch egal irgendwie, weil Hauptsache man halt umsieht sich sozusagen.
Wie habt ihr eure Corona-Shows, nenne ich sie jetzt mal, aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also schon mit Licht und allem drum und dran und bis auf die Schweiz waren die Shows auch alle bestuhlt. Also halt eigentlich eine normale Show, außer dass wir halt unsere Videoshow, die wir jetzt auf der Stummfilmtour zum Beispiel mit hatten, da haben wir ja zu jedem Song auch Visuals und Videos und sowas, was echt nochmal viel ausmacht optisch, finde ich. Das hatten wir jetzt halt nicht dabei, sondern wie früher auch, aber halt auch mit einem sehr guten Soundmann dabei und einem Lichtmann und auch eigenes Licht auch noch mit. Also das ist schon wichtig, aber natürlich ist das eine leicht abgespeckte Version.
Ihr habt das Album inmitten der Corona-Pandemie Ende Juni veröffentlicht. Inwieweit hat euch denn die aktuelle Lage vor und nach dem Release beeinflusst?
Naja, als wir angefangen haben, war es noch nicht so weit. So, es war eigentlich, als wir, ich glaube, angefangen oder mittendrin bei den Aufnahmen, dann ging es irgendwann so richtig los. Also ich weiß noch, dass wir noch die Bandfotos gemacht haben und einen Tag später war es quasi verboten, in einem Raum zu sein. Also es war so diese Zeit, das war ganz knapp. Und natürlich hat das dann die ganze Sache schon sehr beeinflusst. Also wie gesagt, wir haben natürlich auch mit dem Label und so gesprochen, ob es jetzt noch verschoben wird oder nicht und hin und her diskutiert. Dann war zwischendurch das Sony Warehouse in Frankreich, das Zentrallager, einfach dicht. Also die haben keine neue Ware angenommen. Das ging dann aber wieder und dann haben wir gesagt, ja komm, dann ziehen wir es jetzt auch durch, weil wir total happy waren damit und das jetzt nicht ein Jahr in die Schublade legen wollten. Also es beeinflusst einen natürlich schon und wie du halt schon vorhin gesagt hast, auch das, was das Feedback der Leute angeht zu der aktuellen Zeit. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Feedback dann dazu gekriegt und von daher, ja, war das, glaube ich, einfach die richtige Entscheidung, das so zu machen.
Ich denke auch, definitiv. Hätte denn die Platte eventuell anders geklungen, wenn die Pandemie schon früher eingetreten wäre? Also wenn ihr nicht inmitten dieser Arbeiten schon gewesen wärt?
Bisschen wahrscheinlich schon, ja. Also das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Man weiß es nie. Aber es hat schon so eine gewisse Düsternis. Also so ein Track wie Ashes hätten wir, glaube ich, so vielleicht nicht gemacht. Der einer meiner Lieblingssongs auf der Platte ist. Weil der so raus ist und so strange. Der ist halt sehr düster und trotzdem hat er so eine gute Atmosphäre einfach.
Wir haben das vorhin ja schon mal thematisiert, eure Musik. Also ich empfinde eure Musik als hochemotional. Die löst irgendwas in mir aus. Irgendwelche Gefühle werden, irgendwelche Emotionen, die werden halt ausgereizt. Was glaubst du, welche Bedeutung nimmt in Form dieser Corona-Pandemie denn Musik und vielleicht auch im Speziellen sehr emotionale Musik wie Rock und Metal generell oder Soundtrack-Musik wie in eurem Fall dann ein?
Einen sehr, 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 sehr großen Platz. Also ich glaube, es kommt auf den Typ an, was man für ein Typ ist. Wenn man sich dann den ganzen Tag in dieser Zeit düstere Musik reinzieht und einen Schnellmarathon macht, dann ist das vielleicht für die Psyche jetzt nicht das Beste. Aber manche genießen das ja auch. Also wenn man so eine melancholische Ader hat und einem das gut tut, dann ist es ja völlig okay. Aber auch bei fröhlicher Musik, das ist ja auch Emotion und die ist ja nicht weniger wert oder mehr wert. Also ich glaube schon, dass im Moment eher emotionale Musik, würde ich jetzt mal behaupten. Ist vielleicht Quatsch, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es so sein könnte.
Absolut. Die Band Catatonia, die hat ja auch eine Art Live-Album jetzt vor kurzem veröffentlicht und das hat mir speziell auch aufgrund der momentanen Situation, auch Herbst und dieser typische Herbstblues, auch irgendwie, hat mir sehr viel gebracht. Also da kam ich noch besser in die Musik generell rein.
Ja, es ist im Moment wie so ein Freund, ne? So ein Freund, der einfach da ist und nicht aus einer anderen Familie stammt und mit dem man sich jederzeit quasi treffen kann und verabreden kann und der immer da ist. Und das ist, glaube ich, aktuell wichtiger denn je. Also das ist ja eh das, was Musik eigentlich ausmacht. Das ist ja das große, große, große Plus. Bei Musik, gerade, keine Ahnung, als Teenager hat das ja eine wahnsinnig große Rolle zum Beispiel. Und das ist ja, wenn man generell Musik interessiert ist und das nicht einfach irgendwann aufhört, wie bei manchen Leuten, dann bleibt das ja einfach so.
Vor einigen Tagen hatten wir eine Folge über Halloween aufgenommen, der Band aus Hamburg. Und das war so gesehen meine erste Band, also mitunter meine erste richtige Metal-Band, die ich damals gehört habe. Und als wir dann die alten Alben gehört haben, da kamen alle Feelings von damals einfach wieder hoch. Wie ich damals in meinem Jugendzimmer dann eben mit dem Halloween-Shirt und mit so dieser schulterlangen Übergangslänge dann da saß. Und
ja, habe ich auch alles mit durch. Also auch, ja. Wenn man das jetzt vielleicht nicht mehr sieht oder ahnt, ich hatte die I Want Out Vinyl-Single. Ich war riesen Fan, einfach.
Glaubst du denn, How Do We Want To Live oder dann auch im Februar Ghost hilft dann den Menschen, sich zumindest temporär in eine andere Welt zu flüchten?
Ich hoffe es. Also das ist zumindest, das ist auch intern manchmal so ein Thema. Was ist denn das eigentlich, was das ausmacht in dieser Band? Und für mich ist es halt genau das, dieses Eskapismus-Ding. Das ist das, was für mich gute Musik oder einen guten Film oder ein Buch, egal was es ist, ist genau das.
Also quasi ein Freund, der einem auch in diesen schwierigen Situationen beiseite steht.
Genau.
Eskapismus ist dann mal das Stichwort. Ich möchte dir nämlich gerne eine Frage zum Thema Konzerte stellen. Stellen wir uns vor, es wäre aktuell möglich, Konzerte zu spielen. In welcher Atmosphäre spielst du denn am liebsten? Also ich habe euch mal nachts gesehen als Rausschmeißer beim Rockhearts Festival. Da habt ihr, glaube ich, um 2 Uhr nachts oder so gespielt als letzte Band des Tages. Ihr spielt aber auch eben eigene Konzerte, wo ihr Headliner seid oder auch mal tagsüber bei Festivals, wie Marcel vorhin gesagt hat. Was ist dir denn am liebsten oder hat alles seinen eigenen Reiz?
Ich muss wirklich sagen, in dem Fall beides. Also wir machen das jetzt mit den bestuhlten Konzerten erst seit 1,5 Jahren. Und ich war da vorher ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert und ob das Spaß macht. Und dann haben wir gemerkt, boah, das macht total Spaß, weil dann kommen wir wieder zu der Frage davor. Wir festgestellt haben, die Leute konzentrieren sich noch viel mehr darauf und lassen sich noch mehr fallen in diese Atmosphäre. Und das hat halt einen totalen Reiz, aber eine normale Clubshow, wo die Leute sich viel bewegen, hat halt auch ihren Reiz. Also so alles so zu seiner Zeit. Ich mag beides halt total gerne.
Und Festival lieber nachts oder lieber tagsüber?
Kommt auf die Uhrzeit an. Also 3.30 Uhr muss jetzt nicht sein nachts, aber generell passt Dunkelheit schon besser. Also es war beim Rockhard Festival natürlich auch so, wie du vorhin eingangs kurz erwähnt hast, Marcel. Das war echt eine gute Show, also halt fand ich, das hat auch total Spaß gemacht, aber wir fühlen uns da immer so ein bisschen nackig im Sonnenlicht. Ohne Licht und Atmosphäre ist schon was anderes, aber wir können halt das jetzt so ein bisschen anpassen. Also ich kann nicht für alle sprechen, ich persönlich spiele schon lieber, wenn es dunkel ist.
Dann machen wir nochmal einen harten Cut. Lachend in die Kreissäge. Was für ein geiler Name für einen Podcast. Ich bin tatsächlich etwas neidisch. Wer kam auf diese Idee?
Ich glaube Janosch, unser Schlagzeuger. Ja, wir wollten einfach mal nicht immer so diese ganzen, ja, das war total cool und das war total cool. Es ist halt nicht immer alles cool und das wollten wir mal so ein bisschen thematisieren. Und wenn man so lange zusammen in der Band spielt, dann gibt's da auch das ein oder andere, worüber man redet und reden kann. Und man weiß, dass das bei anderen Leuten auch so ist. Alle kochen nur mit Wasser. Es passieren einfach Sachen, die doof sind. Und ich finde das teilweise viel unterhaltsamer als, ja, das ist jetzt hier die beste Platte, bla bla bla. Das ist halt irgendwie so ein bisschen langweilig. Und manchmal muss man halt auch mal sagen, hier, das war echt nicht gut. So, und das habe ich ja vorhin auch versucht, mit den beiden Gesangsplatten auch einfach ehrlich zu beantworten. Da wäre vielleicht einfach mehr drin gewesen. Aber es war auch gut, dass wir es gemacht haben im Nachhinein. Darum geht es ja auch in dem Podcast, halt auch so ein bisschen Fehler machen und daraus lernen. Ohne die hätten wir ja die Bounce das halt gar nicht gemacht.
Genau das thematisiert ihr, glaube ich, auch in eurer allerersten Folge, in der Vorstellungsfolge.
Ja, ich glaube schon.
Warum denn überhaupt ein Podcast?
Weil wir beide sehr gerne Podcasts hören. Also ich würde mich als hochgradig süchtig bezeichnen. Aber Janosch ist da auch gut dabei. Ich finde es einfach ein wahnsinnig gutes Format. So, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das ist, als ich das erste Mal gehört habe, vor 10 Jahren. Und dann, als ich es verstanden habe, habe ich es halt total abgefeiert. So, es gibt zu jedem Thema was. Es gibt wahnsinnig unterhaltsame, die man einfach so ein bisschen nebenbei zum Pennen, zum Aufstehen, beim Sport, auf langen Autofahren. Ist einfach egal. Also es ist so ein schier unerschöpflicher Pool. Und halt einfach Infos, ne? Also ich bin auch aus einem Informationsjunkie. Also ja, ich finde das einfach einen sehr schönen Zeitvertreib.
Das stimmt. Das geht mir ähnlich. Ihr habt dann in den darauf folgenden Folgen jedes Mal einen Gast dabei gehabt, glaube ich. Ist das so ein Konzept, das ihr da weiterführt? Also wird es immer einen Gast geben oder wird es auch Folgen geben, wo nur ihr beide miteinander sprecht?
Nee, also auch beides. Also jetzt die nächste Folge sind zum Beispiel nur wir beide. Und danach wird es wieder einen Gast geben. Also ich würde mal sagen, schon so 2/3 auf jeden Fall oder 3/4 mit Gästen. Aber ab und zu ist das auch zu zweit mal ganz schön, sich dann nochmal zu besprechen und auszutauschen und einfach auch sich mal, also beziehungsweise die Leute abzudaten, was halt auch bei uns abgeht. Also dann ist das vielleicht dann ab und zu auch wirklich mal, auch wenn natürlich der Name wahrscheinlich immer mal fällt in den Episoden, aber dann gibt es vielleicht auch mal eine Folge, die dann hauptsächlich vielleicht auch mal mit Longest in Scrolling zu tun hat, wenn einfach neue Sachen passieren. Und ja, das ist eigentlich so die Idee.
Ist ja auch ein gutes Mittel, die Informationen an die Leute zu bringen. Also das auch, wie du gerade gesagt hast, dafür zu nutzen. Ihr könntet ja zum Beispiel auch eine Folge zu der Jam-EP jetzt machen oder habt ihr ja vielleicht auch schon im Köcher.
Haben wir eventuell ein bisschen drüber gesprochen.
Okay, wir verlinken das bei uns in den Shownotes. Also wer jetzt neugierig darauf geworden ist, kann einfach nach dieser Folge in unsere Shownotes hovern und sich direkt zum Podcast lachend in die Kreissäge durchklicken.
Sehr gut.
Du hast gesagt, du hörst selbst viele Podcasts. Was wäre denn so eine Podcast-Empfehlung von dir? Sei es jetzt Metal-Podcast, Musik-Podcast oder auch ein ganz, ganz anderer?
Boah, das ist echt schwer. Also Musik-Podcast höre ich so gut wie gar nicht, also ganz wenig. Also mein Lieblings-Podcast, wenn ich wählen müsste, ist Alles gesagt von Zeit Online. Ja, und dann so die üblichen Verdächtigen, so Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, Baywatch Berlin, Betreutes Fühlen. Das sind so, glaube ich, meine Faves und Hotel Matze auf jeden Fall.
Gut, Jan, ich danke dir. Gibt es ein Thema, über das du noch ein paar Worte verlieren möchtest, über das wir noch nicht gesprochen haben?
Einfach nur, dass wir jetzt da durch müssen, irgendwie zusammenhalten und durchhalten. Das ist eigentlich das Wichtigste und irgendwann ist alles wieder nicht mehr so, wie es früher mal war, das glaube ich nicht. Es wird schon so ein Update sein, aber es wird irgendwann nicht mehr so sein, wie es jetzt gerade ist. Also es nervt halt wirklich sehr, das muss ich wirklich schon sagen. So, es schlägt einem so langsam so ein bisschen aufs Gemüt. Der Winter fängt ja auch erst an, aber irgendwann wird es vorbei sein. Und solange muss man jetzt einfach viele gute Podcasts und gute Platten hören.
Genau. Und wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, kann Musik einem da gut durchhelfen? Hast du denn gerade einen Song, der dir da durchhilft oder den du aus einem anderen Grund gerade als dein Lieblingslied bezeichnen würdest?
Ja, ist auf jeden Fall Craig Puciato. Das ist nämlich der ehemalige Dillinger Escape Plan Sänger, der ja auch bei Killer Be Killed singt. Und der hat jetzt eine Solo-Platte gemacht, die aber, boah, das kann man nicht beschreiben. Also da ist von 80er Synthwave bis über Singer-Songwriter bis knallharter Industrial-Metal alles dabei. Die heißt Child Soldier, Creator of God und Fireflies ist mein Song.
Packen wir in die Playlist, die zu dieser Folge dazu gehört und ebenfalls in die Shownotes. Dann könnt ihr da draußen auch mal da reinhören, wenn euch das interessiert. Marcel, was ist denn gerade dein Lieblingssong?
Tatsächlich Ministry mit Just One Fix.
Meiner ist von der Band Persona und wir haben vorhin schon mal kurz das Thema Crowdfunding gehabt. Der Song heißt Alpha und ist so ein bisschen Werbung für die Crowdfunding-Kampagne, die Persona gerade fahren zu ihrem dritten Studioalbum, das sie damit darüber finanzieren möchten. Insofern klickt mal drauf, gibt's noch nicht bei Spotify und Co., aber es gibt ein schönes YouTube-Video dazu und ja, wenn es euch gefällt, nehmt gerne an der Kampagne teil und unterstützt die Band ein bisschen. Die sind auch super sympathisch. Ich habe die mit meinem anderen Magazin mal interviewt. Gibt's ein lustiges Video-Interview zu, packe ich auch in die Shownotes. Also tolle Menschen, tolle Musik. Hört gerne mal rein.
Sehr gut.
Prima, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Vielen Dank, Jan, dass du bei uns warst und dich mit uns musikalisch, philosophisch, podcast-technisch ausgetauscht hast.
Sehr gerne, hat wirklich Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank auch von mir.
Für euch da draußen bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.